Namaste und willkommen zum Living India Podcast von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Denn Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Ich fange an und begrüße alle Zuhörer wieder zu unserem Wisdom Workshop. Hallo, liebe Julia.
Hi, Purvi.
Und ich begrüße heute, und ich freue mich so unendlich darauf, unseren heutigen Gast hier begrüßen zu können. Das ist Wulf Mirko Weinreich. Hallo, lieber Wulf.
Hallo, Hi. Ihr beiden. Von mir und auch natürlich an das gesamte Publikum. Hallo.
Ja. Schön, dass das geklappt hat. Lieber Wulf, ich führe ein bisschen ein. Du bist Diplompsychologe, Suchttherapeut, systemischer Familien-, Sozialtherapeut, Psychotherapeut. Du bist aber auch ein Mensch, der sich intensivst mit der integralen Philosophie und Psychologie nach Ken Wilber auseinandergesetzt hat. Du bist auch Autor von unterschiedlichen Büchern, unter anderem von der integralen Psychotherapie. Du bist aber auch ein Mensch, der sich in der Tiefe mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat, worüber wir in einem anderen Podcast noch miteinander sprechen werden. Und da das immer noch nicht alles ist, womit man dich überhaupt vorstellen kann, übergebe ich dir das Wort und bitte dich nochmal aus deiner Sichtweise, dich vorzustellen, wer du bist und was genau du alles machst.
Also offiziell bin ich erstmal kein Psychotherapeut, weil ich nicht eines der beiden Richtlinienverfahren, Tiefenpsychologie oder Verhaltenstherapie gemacht habe, sondern halt systemische und humanistische und transpersonale. Und das ist alles nicht wissenschaftlich akzeptiert. Und deshalb würde man vielleicht besser sagen, dass ich Seelentherapeut bin. Okay, ich habe schon alles Mögliche gemacht in meinem Leben, von Möbelrestaurator, Netzwerke gewartet. DJ bin ich zwischendurch immer noch. Und ja, vor allem halte ich in letzter Zeit Vorträge beziehungsweise schreibe ein bisschen an Büchern rum beziehungsweise arbeite therapeutisch. Genau, und ich habe ziemlich viele Erfahrungen mit Bewusstsein gemacht. Das ist eigentlich die Frage, die mich umtreibt. Was ist Bewusstsein seit meinem 14., 15. Jahr ungefähr? Und ich glaube, ich habe es begriffen. Ich habe es nicht verstanden, weil logisch zu verstehen ist es nicht, aber nach ein paar Nahtoderfahrungen kann ich sagen, okay, weiter geht's nicht. Das ist das Ende der Fahnenstange, mehr kann man nicht sehen mit diesem Leben. Was danach ist, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Sehr spannend. Bevor wir in die Tiefe gehen, habe ich mir überlegt, dass es Sinn machen würde, vielleicht kurz in das integrale Modell einzusteigen, dass du das vielleicht kurz erklärst, damit die Zuhörer verstehen, um was es geht und um welches Modell es sich handelt und in welcher Landkarte wir uns quasi bewegen.
Okay, das integrale Modell nach Wilber ist eigentlich ein inhaltsloses Strukturmodell, was aus 5 Dimensionen besteht, Ebenen, Quadranten, Typen, Zustände und Linien. Und was man im Prinzip auf alles, was einem in diesem Universum begegnet, anwenden kann. Vor allem deshalb, weil es keine Aussagen über das macht, was uns begegnet, sondern unser eigenes Bewusstsein. Es stellt also die Frage, wie muss unser Bewusstsein beschaffen sein, um die Welt so oder so wahrzunehmen. Und alles, was wir wahrnehmen, können wir innerhalb dieses Modells einordnen, ihm sozusagen eine kosmische Adresse zu ordnen. Es besteht aus Ebenen, das sind im Prinzip evolutionäre Ebenen, wie sich etwas entwickelt, von der toten Materie zur lebenden Materie oder zum Beispiel das Bewusstsein selber, das menschliche Bewusstsein oder Bewusstsein überhaupt. Es gibt also verschiedene qualitativ unterscheidbare Ebenen, genau, die nicht überspringen werden können, kann man bei der Kinderentwicklung sehen. Jedes Kind lernt erstmal ganz langsam sprechen und wird dann immer komplexer in seinem Ausdruck etc. Auch körperlich gibt es eine Entwicklung. Ein kleines Mädchen ist was anderes als eine erwachsene Frau etc. Also da gibt es qualitative Unterschiede, die durch die Ebene dargestellt werden. Es gibt die Quadranten, das ist die Art, wie man auf etwas schaut. Im Prinzip gibt es 4 Hauptquadranten, nämlich alles, was existiert, hat eine Innen- und Außenseite. Die Außenseite ist der Körper, die Innenseite ist das Bewusstsein. Damit löst Wilber im Prinzip das Leib-Seele-Problem, weil er sagt, Bewusstsein gibt es bis ganz nach unten. Selbst Elektronen haben Bewusstsein, aber eben ein Proto-Bewusstsein, was ihrer Komplexität angemessen ist. Je weiter sich etwas entwickelt, je komplexer etwas wird, desto komplexer wird auch das Bewusstsein. Es ist also nicht wie im klassischen Materialismus, erstmal ist alles tot und dann plötzlich ist Bewusstsein da. Es ist auch nicht wie im Idealismus, dass erst Bewusstsein da ist und das schafft die Materie, sondern Bewusstsein und Materie existieren von Anfang an gemeinsam als Außen- und Innenseite und das sind die ersten beiden Quadranten, ob ich also den Körper oder die Psyche von etwas betrachte. Und alles, was existiert, existiert nicht nur in der Einzahl, sondern auch in der Mehrzahl. Das sind dann die beiden kollektiven Quadranten, weil in der Mehrzahl das Bewusstsein mehrerer Individuen bildet eine Kultur, egal ob es jetzt Termiten oder Menschen sind, und bildet Systeme, egal ob es jetzt eine menschliche Wirtschaft oder ein Termitenbau ist. Und so entstehen also die 4 Quadranten, die man dann noch in Innen- und Außenperspektive unterteilen kann, aber das würde zu weit gehen. Dann gibt es Typen. Typen sind individuelle Ausprägungen auf jeder Ebene, die auf jeder Ebene gleich sind. Also zum Beispiel Sternzeichen wäre so eine klassische Typenlehre oder Mann-Frau oder positiv-negativ oder hell-dunkel oder Tag-Nacht. Also nichts ist besser oder schlechter, alles hat aber eine andere Qualität und ist auf allen Ebenen gleich. Also eine Frau wird sich, egal auf welcher Bewusstseinsebene sie sich befindet, immer eher als Frau verhalten, auch wenn die Art, wie sie das tut, von Bewusstseinsebene zu Bewusstseinsebene anders ist und ein Mann eben als Mann. Und das gilt auch für einen Widder oder für ein Temperament. Ein Stoiker wird auf jeder Ebene ein Stoiker sein, aber eben es wird sich auf jeder Ebene anders ausdrücken oder so. Ne? Also die Typen sind über die Ebenen stabil, haben aber ebenenabhängig eine andere Ausdrucksweise. Dann gibt es die Linien, das ist im Prinzip nur noch mal eine Unterteilung der Quadranten, weil man das nicht im Paket betrachten kann, sondern innerhalb jedes Quadranten kommt es zu zusätzlichen Differenzierungen. Als beim Urknall irgendwann mal das Plasma entstand, da gab es das alles noch nicht. Aber je weiter sich etwas differenziert, dieses Universum, desto mehr Differenzierung gibt es halt, so können wir unsere Psyche zum Beispiel in verschiedene psychische Funktionen wie Gefühle, kognitives Denken, musikalisches Talent, moralische Ansichten etc. unterteilen, die sich alle erst entwickelt haben. Also jemand, einen Regenwurm hat diese Unterteilung noch nicht, der hat zwar auch eine Psyche, aber Moral oder musisches Talent spielt bei dem einfach noch keine Rolle. Und genauso unser Körper hat auch verschiedene Entwicklungslinien, unser Verhalten, unsere motorischen Fähigkeiten etc. Und das Gleiche gilt auch für die unteren Quadranten. Verkehr, Wirtschaft, politische Institutionen wären zum Beispiel rechts unten Linien, die sich entwickeln können. Und als letztes gibt es noch die Zustände. Die sind im Prinzip Ableitungen der Hauptzustände, die Lebewesen natürlicherweise haben. Das ist einmal der Wachzustand, in dem wir jetzt miteinander kommunizieren. Das ist der Traumschlaf und das ist der Tiefschlaf. Und diese Zustände können auch bewusst erlebt werden durch verschiedene Techniken. Das ist das, was dann im Prinzip alle Formen von Spiritualität versuchen. Die Spiritualität bemüht sich auf den unterschiedlichen Ebenen der Entwicklung einfach nur darum, das, was Menschen normalerweise im Traumschlaf oder Tiefschlaf erleben, aber dabei unbewusst sind, bewusst zu erleben. Entweder durch Meditation oder es gibt einen Trance oder es gibt die verschiedensten Techniken. Genau, und wenn man halt den Tiefschlaf bewusst erlebt, das ist dann das, was zum Beispiel man in manchen Traditionen Erleuchtung, Moksha-Befreiung etc. genannt wird. So, das war die Kurzübersicht. Ich glaube, so kurz war ich noch nie.
Ja, also das ist jetzt mal so ein bisschen spannend. Du sprachst ja eben von diesem Leib-Seele-Thema, davon, dass wir über Differenzierung und Individualisierung uns selbst auf den Grund gehen. Und ich finde dieses integrale Modell sehr komplex. Und eigentlich ist es irgendwie fast dazu da, uns voneinander zu trennen, als in dieses hohe Bewusstsein zu kommen, in dem wir doch alle eins sind. Ja, also dieses Alles ist eins, was du sagst, was wir in dieser Spiritualität über die Zustände versuchen zu erreichen. Und deswegen, also als westliche, ausgebildete, integral informierte Schulmedizinerin und gleichzeitig als Anhängerin von vedischer Tradition und von Spiritualität, würde ich sehr gerne mal versuchen, über die Koshas zu kommen. Also diese physische Hülle, von der du auch sprachst, dieses immer subtiler werdende, bis hin zur kausalen Hülle unseres Seins. Das sind diese fünf Kosha. Das eine wird genannt Anamaya Kosha und ist unsere körperliche Hülle, unsere Nahrungshülle. Das ist unsere Muskulatur, unsere Organe, die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Danach kommt der energetische Körper, das Pranamaya Kosha. Dort sitzt unsere Energie, wie diese chinesische Übersetzung Qi. Und dann kommt unsere psychomentale Struktur. Und das sind Geist und Herz. Also Geist und Herz sind auf einer Stufe, auf einer Ebene. Ich kenne viele meiner integralen Freunde, die auch sagen, schalte mal den Kopf aus und geh mal ins Herz. Und ich finde es sehr spannend, weil Herz und Kopf ja doch auf einer Ebene sich befinden. Und dann kommt dieser sogenannte Weisheitskörper, Vishnanamaya Kosha, wo wir dann anfangen, uns Fragen zu stellen, die wir nicht beantworten können, und wo wir mehr in diese noch subtilere Welt gehen, bis hin eben, dass wir kommen über Meditation, über tiefe Erfahrungen, oder auch ja, Erfahrungen, die wir nicht beschreiben können, in diese große Freude, in dieses Bliss, in dieses kausale Sein. Und ich frage mich, und das ist jetzt irgendwie die Frage, dieses Spiral Dynamics, dieses integrale Modell, das wir beschreiben wollen. Und da geht es immer darum, irgendwie sich weiterzuentwickeln und sich von den anderen zu lösen, im Sinne von, ich bin jetzt in einer anderen Entwicklungsstufe als der andere. Und ich selber glaube, wir haben alle diese Koshas, wir haben alle diese Schichten und wir haben auch alle Bewusstseinsstufen, selbst wenn wir Kinder sind und die kindliche Entwicklung in eine Richtung geht, aber dennoch sind wir immer alles. Wenn wir als tatsächlich anfangen, bestimmte Stadien und Stufen zu bewerten, sind wir dann nicht immer noch in der psychomentalen Ebene und kommen wir dann nicht eigentlich in dieses freie Bewusstsein des einfach nur Seins hinein und dieses Kausalen?
Also es sind mehrere Fragen, die du gerade gestellt hast. Ich fange mal mit der einfachen an, dass ich glaube, dass die asiatischen Traditionen, und Wilber hat das selber auch lange gemacht, eine Ebenenzustandsverwechslung haben. Das, was du, also unser rationaler Verstand in der manifesten Welt wird immer vergleichen und wird deshalb also vergleichen, ob ich das jetzt in ein Modell presse oder nicht. Wenn mir etwas begegnet, werde ich es etwas mit etwas vergleichen, was ich schon gesehen habe, mich also kognitiv damit auseinandersetzen. Und das fördert meine Entwicklung über die Ebenen und ist insofern immer trennend und immer hierarchisch. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Die grüne Ebene versucht sich dagegen wehren. Alles ist gleichwertig. Da stimmt gelb zu, also oder Petrol, je nachdem, ob wir Wilber oder Spiral Dynamics benutzen. Alles ist gleichwertig, aber unterschiedlich weit entwickelt. Also alle Menschen haben den gleichen Wert, aber sie sind unterschiedlich weit entwickelt. Und die Augen davor zu schließen, führt zu dem, was man mieses grünes Green Meme nennt. Ne? Es hilft uns als intellektuellen Menschen nicht weiter, so zu tun, als ob wir nicht intellektuell wären und unseren Verstand nicht zu benutzen. Und jetzt muss ich doch noch mal in den Folien kurz schauen. Die linke Spalte in dieser Folie zeigt die Entwicklung über die Ebenen, mehr Differenzierung durch Lernen. Das ist die kognitive Ebene, die wir lernen erst durch den Körper, sensomotorisch, dann durchs Gefühl, dann durch den Verstand, über die Baby-Kindheitsebenen. Piaget hat das sehr schön beschrieben. Und die hat alle diese Nachteile, die du beschrieben hast. Und klassischerweise in der alten Philosophia Perennis werden dann die spirituellen Ebenen drüber gesetzt. Das hat Wilber halt lange auch so gemacht, bis integrale Psychologie. Mhm. Und dann hat er erst mitgekriegt, dass das nicht funktionieren kann, weil dann zum Beispiel ein Yogi, ein Schamane etc. weiterentwickelt wäre als ein Professor für Systemtheorie. Und dachte, nee, irgendwas stimmt da nicht. Ein Schamane, der nicht schreiben kann, der seine Frau verhaut, der nichts von Demokratie hält, der kein Verständnis hat, was ein Virus ist zum Beispiel, ne? Der kann eigentlich nicht weiterentwickelt sein als ein Professor für Systemtheorie. Und dann ist ihm klar geworden, dass also Lernen durch Beschäftigung mit der Außenwelt passiert und das geht über die Ebenen und dass es aber noch eine zweite Entwicklungsrichtung gibt, nämlich zu mehr Wachheit durch Introspektion. Das heißt, während das eine Mal unsere Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist, was die westliche Welt gut gemacht hat, ist das andere Mal die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet und da ist uns die östliche Hemisphäre dieser Erde weit voraus, hat viele Techniken entwickelt, wie man sich selbst erforschen kann. Und das führt zu Bliss und immer feineren Auflösungen. Hier siehst du die Koshas übrigens schon angezeichnet. Das Subtile ist in vier Teilbereiche unterteilt. Wilber nennt das ja immer nur einmal, ne? Die witzigerweise ihre Entsprechung in den verschiedenen deutlich unterscheidbaren Traumlevels haben. Man kann also im EEG vier deutlich unterscheidbare Traumlevels sehen und Inception hat das als Film ziemlich gut umgesetzt, dass nämlich die Entwicklung von links nach rechts, von manifest über subtil zu kausal immer feiner wird, sich die immer ungegenständlicher wird, bis es irgendwann in der Leerheit endet. Ne? Also der letzte subtile Bereich sind dann nur noch Klang, Farbe, aber keine Formen mehr etc. Ne? Dort gibt es dann keine konkreten Inhalte mehr. Das kann man alles, kann man zum Beispiel Menschen, die luzide träumen können, die eben sich nicht nur innerhalb einer Traumgeschichte bewegen, sondern auf die Idee kommen, oh, ich könnte mich mal durch die Traumlevel fallen lassen. Die können genau das beschreiben, dass es immer abstrakter wird, immer bis dann irgendwann nur noch Klang und Farbe übrig bleibt und dahinter dann nur noch Leerheit. Und das ist dann Bliss. Aber das ist natürlich im täglichen Leben okay, wenn jemand als Guru in der Höhle lebt, dann ist es vielleicht okay, täglich im Bliss zu sein. Ich persönlich finde es ganz gut, dass ich ein Ego habe, was darauf reagiert, wenn eine Anfrage kommt, ob ich bereit bin, ein Zoom-Meeting zu machen oder die Steuererklärung abzuliefern etc. Das kann nämlich dieses leere Bewusstsein im Bliss nicht. Das ist unfähig, rechtzeitig am Bahnhof zu sein, wenn der Zug abfährt. Da braucht es unbedingt eine manifeste psychische Struktur, die ich eben als Person bezeichne, ich selber nenne, die gebe manifest, subtil, kausal jeweils psychische Strukturen, hat Wilber auch gemacht, der nennt sie nur sehr kompliziert. Ich nenne sie einfach Person, Seele, Zeuge. Das ist irgendwie ein bisschen handlicher als frontales Selbst, tiefer psychisches Selbst und ursprüngliches Selbst. Aber grundsätzlich sind das diese Dinge. Und natürlich ist die menschliche Entwicklung dahin zu kommen, dass wir wieder einen Zugriff auf das Subtile und Kausale auch im Wachbewusstsein bekommen. So, hier haben wir zum Beispiel die Entwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenen, bis zum rationalen Ich und dann die Öffnung im Pluralistischen. Ne? Also wir kommen als Kinder, als Seele zur Welt. Also viele Kinder haben zum Beispiel noch Erinnerungen an subtile Erfahrungen, auch an frühere Leben etc., durch Auseinandersetzung mit der Umwelt und durch Lernen von ihren Kontaktpersonen wird das Ich immer stärker ausgebildet und gleichzeitig damit Verdrängungsschranken zum Subtilen aufgebaut, sodass man dann die rationale Ebene ist dann der Höhepunkt, keinen Zugang mehr zum Subtilen und Kausalen im Wachzustand hat. Auf der archaischen und magischen Ebene die indigenen Völker und die Kinder, die bilden sich Naturgeister nicht ein, die nehmen sie wahr, weil sie einen unmittelbaren Zugang zum Subtilen haben. Ne? Also das ist keine Spinne und jeder Mensch, der zum Beispiel in einem der selber auf rational oder pluralistisch ist und in einem meditativen Zustand dann auch kurzzeitig Zugang dazu bekommt, kann das bestätigen. Aber jemand, der nur rational ist, der wird das natürlich alles als völligen Unsinn abtun. Und ab der pluralistischen Ebene ist es spannend, dass sich dort dann es wieder öffnet, während die Entwicklung vom Kind bis zu rational immer auf Kosten des Vorhergehenden ist. Also es wird verdrängt, beginnt die pluralistische Ebene, ist die erste Ebene, die anfängt zu integrieren. Also das sind die Leute, die anfangen, Psychotherapie zu machen und ihre Kindheit und ihre Gefühle und ihren Körper wieder haben wollen, denen also das mentale Gefängnis so eng geworden ist, ne? Die in der Kultur Multikulti machten und Weltmusik etc. und nach Afrika und Südamerika fahren und die Stämme besuchen. Da geht es letztendlich darum, dass frühere Ebenen, nämlich der archaische, magische und magisch-mythische, integriert werden. Die mythische und die rationale Ebene wird noch abgelehnt. Die Hippies haben also weder Interesse an Geld verdienen noch an Regeln. Das finden die beide blöd. Das tut dann die integral, die gelbe Ebene, die sagt, okay, auch Geld verdienen und Regeln haben ihren Sinn. Die integrieren dann also auch noch die mythische und die rationale Ebene, ne, die von den pluralistischen selbst erstmal noch abgelehnt wird. Aber der wichtigste Punkt überhaupt von rational zu pluralistisch ist, dass das Bewusstsein zum ersten Mal die Frage stellt, wer ist es, der denkt? Und dadurch anfängt das rationale Denken zu beobachten. Auf der rationalen Ebene sind die Menschen noch total mit ihrem Denken identifiziert. Und wir denken auf der rationalen Ebene in Sprache. Auf früheren Ebenen denken wir ja in Gefühlen oder Bildern. Ne? Und Sprache ist ja die wichtigste Verdrängungsschranke. Wenn ich für etwas kein Wort habe, dann ist es für mich irreal. Und außerdem hat Sprache eine sehr stark trennende Funktion. Jedes Kind, und ich kenne es ja auch aus spirituellen Zuständen, weiß, dass wir eigentlich in einem Kontinuum leben. Hier gibt es also ein Kontinuum, Wand, Wolf Mirko, T-Shirt, Fußboden etc. Ne? Das nimmt jedes Kind, jedes Tier und jeder Indigene erstmal so wahr und durch das Bezeichnen, okay, T-Shirt, trenne ich das T-Shirt sowohl von der Wand als auch von Wolf Mirko, weil dadurch wird eine Trennung gezogen. Wir können im Prinzip nicht mehr in Bildern oder Gefühlen denken, sondern denken in Sprache und vollziehen deshalb ständig Trennungen. Ne? Und das ist unter anderem das, was man dann versucht durch meditativ, also durch die Entwicklung mehr Wachheit, also ins Subtile und Kausale hin, wieder aufzuheben. Und dann eben wieder im Bliss zu landen, wenn alles gut geht. Die Koshas habe ich schon ein bisschen mit angesprochen. Ne? Also ich kenne die, ich weiß, dass es sie gibt. Ich führe sie auch manchmal als Beispiel an, habe mich aber nicht ausführlich genug beschäftigt mit den Koshas. Eine Sache, die in der Frage kam, wo ich dachte, nein, das ist anders. Die Koshas gehen nicht nach innen, sondern nach außen. Bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Da das Bewusstsein außen ist, das eine Bewusstsein benutzt uns permanent als Brille, um sich selbst wahrzunehmen. Also wir schauen ständig in unser Bewusstsein rein und die Koshas legen sich die manifeste Hülle ist die engste, kleinste Hülle und alles andere ist größer. Ne? Bis hin zu dem Eigenbewusstsein, was dann halt die Leerheit ist, in der dieses ganze Universum Platz hat.
Das stimmt und das stimmt auch nicht, denn ich glaube, es ist eben beides tatsächlich. Es ist ganz innen und ganz außen. Also ich meine, das Licht ist überall natürlich. Das große Ganze, und wenn wir von uns selber sprechen, sprechen wir auch vom großen Ganzen. Und ja, aber du hast recht, es geht nach außen in dieser Koscher-Bezeichnung, ja.
Und eben vor allem, ne, das Bewusstsein nicht in uns ist. Also wir bestehen auch nur aus Bewusstsein. In entsprechenden Zuständen kann man wahrnehmen, ach, das, was ich Materie nenne, ist eigentlich nur Leerheit, die so tut, als ob sie etwas ist. Ne? Also mein materieller Körper ist nicht wirklich materiell, auch wenn ich da, wenn ich jetzt auf mein Knie haue und vielleicht einen blauen Fleck bekomme. Genau, hier ist ein Bild, wie die Leerheit sich durch uns selber wahrnimmt. Sich versucht selbst zu erkennen von Alex Gray. Das ist schön, dass das hier gerade kam. Das ist, wäre dann die, das Spiel des Bewusstseins überhaupt, vom, von der toten Materie im Tiefschlaf über niedere Organismen im Traumschlaf zum Wachzustand der Säugetiere, zum Mensch, der zur Ich-Transzendenz fähig ist, was viele dann schon für Erleuchtung halten, über die Transparenz, das heißt, dass man auch im manifesten Zustand wahrnehmen kann, Phänomene, die eigentlich subtil sind, also auch wenn man im normalen Wachzustand ist, dann zum Erwachen. Ja, wo die heftigste Form vermutlich Nahtoderfahrungen sind und dann letztendlich die non-duale Erleuchtung, wo es das Begreifen ist, aha, Form ist Leerheit und Leerheit ist Form, ne, wie der Buddhismus es sagt, dass das eigentlich alles nur verschiedene Aggregatzustände desselben sind. Also der Eisberg über Wasser als Person, der Eisberg unter Wasser als Seele und das Meer bestehen alle aus H2O, um das in einem Bild deutlich zu machen. Also der Stoff ist derselbe, nämlich Leerheit.
Du bist ein Meister in Ausdrücken, alles in Bildern.
Ich sage, eigentlich bin ich Maler. Ich finde es immer so schrecklich, dass die Leute denken, ich muss Vorträge halten. Hier haben wir das nochmal, der Körper innen und dann die Koshas, die sich drumherum legen, in verschiedene Richtungen dekliniert werden können.
Das Spannende ist, dass, glaube ich, auch, dass der Pranamaya-Kosha genau 1,5 Meter um uns herum liegt. Ja? Das ist diese 1,5 Meter Corona-Abstandsregelung.
Okay.
Da sagst du doch gerade mal ein Stichwort, Thema Corona. Jetzt hat Wulf Mirko uns wirklich einen wundervollen Einblick und einen sehr ausführlichen Einblick in das Thema Spiritualität, integrale Theorie gegeben. Ich würde gerne, da wir ja noch mal etwas mehr expliziter in dem nächsten Podcast auch eingehen auf das Thema Tod, würde ich gerne noch mal zurück in die heutige Zeit kommen und sehr, sehr gerne zu dem nächsten Thema tatsächlich Tod etwas tiefer in diese Bilder auch eintauchen. Wir leben jetzt gerade in der Zeit des Coronas und ich merke einfach, dass Menschen gerade total logischerweise unsicher sind. Wie kann man dann hier dieses Modell anwenden oder in welcher Hinsicht könnte das denn hilfreich sein? Wenn man das im Kontext Corona nimmt, welche Rolle spielen gesellschaftliche Phänomene und welchen Einfluss haben hierbei Wirtschaft und Politik? Das ist ja etwas, was mich immer sehr bewegt. Was können wir denn tun, wenn wir jetzt dieses Modell betrachten und sagen, in die Aktion zu kommen?
Wenn ein Mensch sich nur über sein, also ich nenne die Person auch gerne Körpergefühlsverstandesmaschine. Das ist das, was stirbt. Und das ist das, was wir im manifesten Zustand sind und damit sind wir getrennt. Also ich habe manchmal auch das Bild, ne? Die Schaumkrone auf der Welle, die vergessen hat, dass sie Teil der Welle ist, die Teil des Ozeans ist. Also die Welle als subtil und der Ozean als kausal. Und das ist natürlich die extreme Angst, die derzeit die gesamte Politik und Wirtschaft und Wissenschaft befällt, weil dort ganz viele Menschen auf der rationalen Ebene sind, die eben keinen Zugang zum Subtilen oder Kausalen haben. Das sind alles Schaumkronen, die vergessen haben, dass sie Teil einer Welle, Teil des Ozeans sind. Die also deshalb glauben, wenn wir jetzt nicht uns unbedingt absolut vor diesem Coronavirus abschotten, und dann müssen wir alle sterben, weil Tod ist für die was richtig Schlimmes. Wer mehrere Nahtoderfahrungen hatte, sagt, Tod, ja was denn, das wird die Krönung des Lebens, das wird die größte Party, die im Gegensatz zur Geburt. Geburt ist meistens nämlich wirklich anstrengend, aber Tod ist nur deshalb anstrengend, weil die meisten Menschen Angst haben vorm Loslassen. Ne? In dem Moment, wo ich begreife, und das sind begreifen zum Beispiel Menschen auf der archaischen, magischen oder magisch-mythischen Ebene noch viel besser, weil sie da noch Zugang haben, dass sie sowieso Teil eines Größeren sind, haben sie nicht so viel Angst vor der individuellen Auslöschung. Und das ist eben das Spezielle an Corona. Eigentlich glaube ich ja, was uns mit dem Klimawandel blüht, wird noch viel, viel schlimmer sein als Corona. Nur es ist abstrakt und ist noch ein paar Jahre hin. Aber Corona ist eine reale Bedrohung, die jeden treffen kann, derzeit unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten, von seiner Macht, von sonst was. Also die Botschaft, die Message ist, wenn du Pech hast, bist du in 2 Wochen tot. Punkt. Keine Diskussion. Ne? Und ich sage, okay, dann bin ich eben tot. Mein ganzes Leben ist auf dem Stick gespeichert. Aber für mich ist das keine Katastrophe. Und das ist natürlich für Menschen auf der rationalen Ebene eine Katastrophe, weil sie nicht davon ausgehen, dass sie Teil des Ozeans sind. Ne? Das ist genau der Unterschied. Und deshalb diese Härte und diese Unbarmherzigkeit und diese Fixierung auf den rechten oberen Quadrant, nämlich die Interaktion des Virus mit dem Körper. Ohne zum Beispiel zu sehen, ja, was macht es eigentlich psychisch, wenn die Menschen plötzlich alle eingesperrt alleine sitzen oder so, ne, und keinen Kontakt mehr haben? Oder was macht es mit der Wirtschaft? Oder was macht es mit unserer Kultur? Also die anderen 3 Quadranten werden von der rationalen Ebene derzeit weitgehend ausgeblendet, witzigerweise eben auch weitgehend von, wobei es langsam Widerstand sich dagegen formiert, von der rationalen Wirtschaft, die ja richtig Geld zu verlieren hat. Also die Autowirtschaft, also die einzigen, die im Moment davon profitieren, sind die ganzen Internetkonzerne, alles, was irgendwas mit dem Netz zu tun hat. Aber die ganze Analogwirtschaft, die ganze sonstige Analogwirtschaft hat ja riesen Einbußen. Autokonzerne verkaufen, na doch, obwohl Autos gerade wieder interessant werden, weil man sich damit ja vor Corona schützen kann, viel besser als in der Straßenbahn. Ne? Also eventuell kriegt da die Autowirtschaft, aber es gibt viele Sachen, zum Beispiel, die richtig leiden. Textilindustrie, wer geht schon in den Laden im Moment und kauft Klamotten oder so? Ne?
Kann ich da nochmal kurz nachhaken, wo wir da bei dem rechten oberen Quadranten sind, bei dem S, bei dem Neokortex, wo ich dann immer sage, der Neokortex ist die Arschkarte, die der Mensch gezogen hat in der Entwicklung, aber deiner scheint ja so zu funktionieren wie so ein kleiner Zauberhut. Du machst ja aus der Arschkarte eigentlich was richtig Cooles, ne? Also diese Dominanz, dieses Neokortex, der uns Krankheiten zu was Bedrohlichem machen lässt oder der uns Marktwirtschaft zu einem Instrument macht oder der uns zum Produkt unseres eigenen Konsums macht, der uns einsperrt, indem wir versuchen, uns Freiheit zu schaffen, den nutzt du ja ganz anders. Bedeutet das, dass dein Neokortex das ist, was manche sagen, Neo-Neokortex oder Indigo-Neokortex? Warum kannst du da so leicht mit umgehen, mit was, mit dem viele, viele, viele andere so schwer umgehen?
Also viele, viele andere finden ihn ja toll. Ne? Also die ganze rationale Ebene hört auf die Wissenschaft. Ist natürlich ganz klar Neokortex. Ne? In der grünen pluralistischen Ebene gibt es ein Missverständnis. Wenn magische Indianer oder magisch-mythische Yogis sagen, dieses ganze Denken ist Quatsch, lasst es bleiben, dann sagen die das aus einem prärationalen Zustand, weil die haben das noch gar nicht. Wir haben es nun einmal gekriegt, wer Abi hat, hat Abi und der kann sich sein Gehirn nicht amputieren lassen und der sitzt dann da und starrt 10 Jahre die Wand an und die Gedanken hören nicht auf, weil er ist auf einer rationalen oder transrationalen Ebene und es funktioniert nicht. Ich war ja selber Sanyasin und Verstand und Schuhe draußen lassen, stand an Bhagwans Buddha Hall draußen dran, ne? Und Fritz Perls predigte, lose your mind and come to your sense. Es geht nicht. Insofern dafür bin ich wirklich Wilber total dankbar, dass er deutlich gemacht hat, den Wert des Verstandes und dass es darum geht, das Ich zu transzendieren. Und das ist was ganz anderes, als in den prärationalen Zustand zurückzukommen. Ich laufe rum und bin mir meistens bewusst, dass ich der Raum bin, der so tut, als ob er Wolf Mirko Weinreich ist. Also das ist eigentlich sowas wie so ein bisschen so der Normalzustand. In dem Moment, wo ich dran denke, ist völlig klar, hier sitzt niemand, das ist der leere Raum, der so tut, als ob er Wolf Mirko Weinreich ist, ne? Und der Wolf Mirko Weinreich, der sowohl den Körper als auch die Gefühle und auch den Verstand benutzt. Und das ist völlig okay. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt viele Dinge in unserer Gesellschaft, die kriege ich ohne Ego gar nicht hin. Ich komme nicht rechtzeitig zum Bahnhof. Also sowas wird von unserem Ego geleistet, ne? Von unserer manifesten psychischen Struktur, also von unserem Ich, von unserer Person. Ich nenne das Ego immer Ich, weil das englische Wort Ego basiert auf Ich, Es und Über-Ich von Freud und ist dann eine Rückübersetzung ins Deutsche und ist eigentlich von daher ein bisschen blöd. Und deshalb benutze ich das Original-Ich, aus dem das Ego mal kam. Also das ist einfach eine ganz normale Ebene, wo jeder Mensch irgendwann mal durch muss, dass er sich damit voll identifiziert und es dann darum geht, mitzukriegen, nicht das Ego aufzulösen, sondern ich bin viel mehr als das Ego. Das ist nur eine funktionale Einheit, so wie ich auch viel mehr als mein kleiner Finger bin oder so. Das ist, aber ich brauche ihn. Es ist eine funktionale Einheit in mir, weil ich damit bestimmte Sachen machen kann. Und ich finde, dass diese Unterscheidung in prärationale und transrationale Spiritualität, also die Prä-Trans-Verwechslung, ist in meinen Augen auch neben den beiden Entwicklungsrichtungen die absolut größten Leistungen von Wilber, wo ich sage, wow, das hat so viel eröffnet zu begreifen, dass wir uns nicht rückentwickeln, sondern dass es mehrere Entwicklungsrichtungen gibt, einmal zu mehr Differenzierung und einmal zu mehr Wachheit, finde ich überhaupt den Booster für die Spiritualität des 21. Jahrhunderts. Ne?
Wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen und auch etwas Hoffnung verbreiten möchten, ist die Frage, welche Art von Wertewandel braucht es denn jetzt vor allem in Wirtschaft und Politik aus deiner Sicht, damit genau das, diese Identifikation nur mit dem Ich und dass wir erkennen, dass wir Teil des Ozeans sind. Was muss denn passieren, damit auch neue Geschichten in der Politik und Wirtschaft geschrieben werden können?
Ich glaube, genau das ist der Wandel, eine beseelte Wirtschaft im Prinzip. Die Wirtschaft existiert ja im Moment wirklich nur rechts unten und dient rechts oben. Sprich, Onkel Dagobert, der Geld schichtet. Ne? Zu begreifen, und da finde ich zum Beispiel diese Gemeinwohlökonomie als Ansatz total gut, zu begreifen, die Wirtschaft, und das steht in den meisten Verfassungen der meisten Länder dieser Welt, soll einfach den Bedürfnissen der Menschen dienen. Die hat nichts, ich meine, dieses ganze Börsenzirkus ist dazu da, die Wirtschaft zu finanzieren, ist aber eigentlich überhaupt nicht als Selbstzweck gedacht gewesen, sondern grundsätzlich soll Wirtschaft dazu dienen, dass Menschen sich ernähren können, dass menschliche Gesellschaften funktionieren. Und es ist absurd zu begreifen oder sich die Zahlen mal anzuschauen, dass grundsätzlich jeder Mensch gut leben könnte, wenn nicht die Schere so extrem gespreizt wäre zwischen Arm und Reich. Und zu begreifen, eigentlich wollen wir doch alle nur eine tolle Zeit haben auf der Erde. Warum müssen irgendwie 3% der Weltbevölkerung 80% des gesellschaftlichen Reichtums aufhäufen, das ist doch eigentlich völlig krank. Und das ist eigentlich völlig absurd und das müsste auch jedem logisch denkenden Menschen sofort klar sein. Ne?
Das hast du schön gesagt, lieber Wulf Mirko. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Und ich bin unendlich dankbar für diese Einsichten und auch für deine Sichtweisen und wie wundervoll du das integrale Modell mal wieder erklärt hast. Und ich hoffe, dass die Zuhörerschaft einen Zugang dazu bekommen oder immer mehr und die es schon haben, noch mal mehr in die Tiefe gehen konnten. Und vielen Dank für die Zeit.
Wer es dann aufgeschrieben haben will auf der Download-Seite, bei integrale Psychotherapie kann man das dann alles nochmal als PDFs finden. Okay.
Vielen Dank.
Super, danke.
Tschüss. Ja, tschüss.